Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Ich will gleich mal mit so einer richtigen Profi-Frage in diese heutige Folge einsteigen. Warum klingen teilweise Schläger heutzutage so dumpf im Vergleich zu früher? Habe ich zumindest so den Eindruck.
Naja, hat schon was mit der Bauweise zu tun, der Schläger. Also es gibt inzwischen auch immer mehr Eisen, die tatsächlich einen Hohlraum innen haben. Und die hören sich dann dumpfer an. Aber insgesamt viel Material, ein bisschen persönlicher Eindruck, der falsch ist, deinerseits?
Natürlich.
Aber alles in allem, der Sound hat sich natürlich über die Jahre verändert. Vor allem der Driver-Sound, da finde ich sehr auffällig. Früher haben viele Driver, also mit früher meine ich jetzt vor 20 Jahren, 15, 20 Jahren, also nicht früher mit Holztreibern, sondern schon mit den Titanium- und Metalltreibern.
Ich hatte mal von Nike einen, der war mehr oder weniger quaderförmig.
Oh, der Square, ja. Das war natürlich eine Designkatastrophe.
Der klang wie so ein richtiges Klangholz. Den hast du über den ganzen Platz gehört, wenn ich den getroffen habe.
Blechschüssel.
Ja, Blechschüssel, genau.
Nein, bei den Treibern hat sich schon viel verändert. Es waren früher sehr, sehr helle Klänge, wirklich teilweise wie so eine Cola-Dose, die du kickst. Und inzwischen ist es immer dumpfer geworden. Und ich weiß, die meisten Spieler, mich inklusive, präferieren eher diesen dumpfen Klang, vor allem beim Holz.
Das ist bei euch so eine Sache, ne? Also wie klingt mein Schläger? Das ist für euch schon auch extrem wichtig. Also nicht nur, wie fliegt die Kugel, sondern eben auch, was für ein Gefühl habe ich im Sinne von, was kriege ich mit dem Ohr mit?
Absolut. Wir hatten, wenn du dich erinnerst, am Pro-Am-Tag ich kann es ja doch auf der Range immer nicht lassen, ein, zwei Schläge selber zu machen, wenn ich eigentlich gar nicht spiele. Und ich habe dann auch deine Eisen mal geschlagen. Und die Bälle waren eigentlich ganz gut. Also das Ergebnis des Balls war wunderbar, nur der Klang hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann könnte ich so einen Schläger nie spielen. Und dazu noch ein kleines Insight auch von der Tour, weil das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Es wird durchaus sowas wie Soundtuning betrieben. Also wenn jetzt jemand einen neuen Driver hat und der fliegt eigentlich wunderbar, aber der Spieler kann den Klang nicht leiden, dann kann man innen drin in diesen Driverkopf, da kann man, ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, Hotmelt ist es dann, also man kann da so eine Art Kleber in dem Driver an verschiedenen Stellen verteilen im Kopf. Da spritzen die dann was rein und dann hört sich der Driver anders an.
Du lieber Himmel, ihr habt da echt einen alle an der Schüssel. Herzlich willkommen zur Tea-Time-Folge von der Big Green Egg German Challenge powered by VCG. Es ist der Freitag, ein spannender Tag für viele, denn wir wollen natürlich wissen, wer schafft's ins Wochenende. Dazu später mehr. Wir sitzen gerade hier gemütlich auf der Range. Es ist gleich die Nachmittagssession dran und lauschen den Klängen, beobachten die Spieler. Und ich finde es jedes Mal interessant. Vor allen Dingen finde ich es auch interessant, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen auch, wie dieses Feld dieses Jahr ist. Also nicht nur, dass unglaublich viele deutsche Spieler logischerweise mit dem Feld sind, sondern auch ehemalige Ryder Cup Spieler oder ein Spieler zumindest, ehemalige DP World Tour Sieger sind diese Woche hier mit am Start im Wittelsbacher Golfclub. Ist schon irgendwie geil.
Absolut. Ich meine, die Challenge Tour ist immer eine Fahrstuhltour. Also stell dir vor, du hast irgendwo die Mini-Touren, so pro Golftour. Ich male jetzt mal ein Bild. Die Pro-Golf-Tour ist irgendwo in der Hotellobby so bei -1. Und dann hast du die Challenge-Tour hier, das ist quasi die
Erdgeschoss.
Basis. Okay. Und dann hast du halt die P-World-Tour ist dann auf Level 1.
Was für ein tolles Bild. Da müssen wir eine PowerPoint-Präsentation draus machen.
Das ist wirklich ein tolles Bild, ist mir gerade eingefallen. Und die von oben halt, ich sag mal, hier treffen sich halt alle. Hier treffen sich die Hotstarter quasi, die jetzt gerade vielleicht erst seit ein, zwei, drei Jahren Profi sind und relativ schnell recht gut geworden sind und jetzt hier sich den Weg auf die Challenge Tour erarbeitet haben und jetzt natürlich den Sprung nach oben wagen wollen.
Ja.
Hello, Ricardo.
Hi.
und dann hast du natürlich, wie jetzt hier, wir haben gerade Ricardo Santos begrüßt, der auch schon einige Jahre auf der DP World Tour gespielt hat, der im Moment vielleicht wieder eine etwas härtere Zeit seiner Karriere hat und jetzt halt wieder hier runter muss und jetzt versuchen muss, wieder sich die Karte zu holen. Und dann hast du natürlich auch ein paar Kollegen, die hier schon sehr, sehr lange spielen und irgendwie nicht wegkommen. Aber das sind eher die Minderheit. Also das hier ist wirklich so eine, ja, Fahrstuhl. Das ist hier so das Erdgeschoss.
Dieses Bild, darf es offiziell von der Challenge Tour ab sofort übernommen werden oder von der DP World Tour im Allgemeinen eigentlich?
Ich würde jetzt sagen, auch Challenge Tour ist der falsche Begriff, wir nennen es ab jetzt die Elevator Tour.
Es ist die Elevator Tour.
Ja, wir sind gerade auch an David Horsey vorbeigelaufen zum Beispiel. David Horsey, ich wusste gar nicht, dass der dieses Jahr Challenge Tour spielt. Ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich gehe davon aus, eher mehr als ein Jahrzehnt DP World Tour gespielt und ist jetzt hier. Chris Wood ist hier, der ja teilweise richtig hohe Höhen schon hatte. Gary Stahl ist wieder hier, der auch mal Abu Dhabi gewonnen hat zum Beispiel, ein Franzose. Also hier sind schon auch Gesichter, die man nicht erwartet hätte oder die man nicht erwarten würde.
Erkennt man jemanden, der zum Beispiel jetzt, um in deinem Bild zu bleiben, der aus dem ersten Stockwerk jetzt leider wieder ins EG runterfahren musste, daran, dass er zum Beispiel hinter sich einen Trackman auf der Range stehen hat?
Nein, das ist nicht unbedingt ein Indikator. Es ist eher, man erkennt es oft. Ich meine, klar, diese Spieler sind häufig etwas älter. Also man erkennt es an dem Alter, muss man ja sagen, weil man ist jetzt normalerweise nicht mit 19 schon auf der DP World Tour, außer man heißt Højgaard. Ja.
Oder Aberg.
Oder Aberg, genau. Also das heißt, die meisten Spieler, die DP World Tour schon mal gespielt haben, sind schon eher, also oft in ihren 30ern oder halt zumindest Ende 20, Anfang 30, vielleicht sogar schon Ende 30. Das heißt, das ist daran zu erkennen und vielleicht so ein bisschen an der, ich sag mal, einer gewissen, die laufen häufig etwas langsamer. Man sieht so an ganzen Benehmen.
Sowas habe ich noch gar nicht geachtet. Ja,
man sieht so an ganzen Benehmen, die sind so ein bisschen, man könnte böse sein und sagen, sie sind behäbiger, aber sie sind so mehr, das schaut mehr nach Routine aus und mehr nach Abspulen von Automatismen.
Aber wie ist es jetzt? Ist ja schon interessant, jetzt vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht gesprochen, wenn du jetzt 3-4 Jahre nonstop auf der DP World Tour, also im ersten Obergeschoss unterwegs warst, kommst jetzt runter. Okay, Challenge accepted, würde ich jetzt mal sagen. Du musst dich ja auch mit dem Kopf her dann darauf einstellen, dass du eben nicht mehr hier, keine Ahnung, auf den großen Events unterwegs bist. Also zeitgleich wird jetzt gerade in der Schweiz gespielt, wenn du die Bilder auf Instagram anguckst. Das ist natürlich dann, das ist DP World Tour, logisch, aber du bist dieses Jahr dann eben auf der Challenge Tour. Würdest du jetzt zum Beispiel dir den Luxus weiterhin erlauben, einen Caddy dann trotzdem an deiner Seite zu haben? Auf der Challenge Tour besteht ja kein Caddy, keine Caddy-Pflicht wie auf der DP World Tour. Es gibt ja ganz viele Sachen, die du ja ändern musst. Gerade jetzt so jemand, der 10 Jahre auf der DP World Tour gespielt hat, muss sich jetzt plötzlich mit ganz anderen Gegebenheiten irgendwie auseinandersetzen.
Absolut. Absolut. Es ist schon so, dass du vor allem musst du erstmal gedanklich dich anfreunden mit dem Gedanken. Ich meine, Marcel Siem hatte das ja jetzt vor ein paar Jahren, dieses Thema, und da war das ja sehr schön zu verfolgen. Und er war ja auch eher ein Ausnahmebeispiel, weil er ja so lange hochklassig gespielt hat. Und dann ist so jemand, um deine Frage zu beantworten, sicherlich jemand, der dann auch weiterhin versucht, möglichst professionell und auf hohem Niveau unterwegs zu sein. Heißt, der wird sicherlich trotzdem in guten Hotels gewohnt haben, der wird gut gereist sein, der hat sein Caddy dabei gehabt. Um sich natürlich auch die größtmögliche Chance zu geben, zu performen. Bei mir war es zum Beispiel schon oft so, ich habe den Fahrstuhl leider sehr, sehr häufig benutzt in meiner Karriere. Hoch, runter. Und da war es dann durchaus oft so, dass ich gesagt habe, auf der Challenge-Tour mag ich mir zum Beispiel den Luxus eines Caddies nicht gönnen, weil wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, was das für ein Kostenfaktor ist.
Ja.
Und man weiß auch, das kann jeder nachschauen, wie schlecht in Anführungszeichen auf der Challenge-Tour bezahlt wird. Also selbst wenn du eine vernünftige Saison spielst, bist du immer gerade so bei, also dann kratzt du immer so am 0 auf 0 rum und ein Caddy kostet dich auch hier 30.000, 40.000 Euro, wenn du den über die Saison beschäftigst, und das ist ein Riesenbatzen Geld hier für die Jungs, und deswegen, da kommt es stark drauf an. Leute, die ihre Millionen verdient haben auf der Tour, die werden sicherlich auch ein Jahr oder auch 2 Jahre überleben hier, wo sie weniger verdienen, weil die haben ja auch trotzdem noch oft Sponsorengelder, die höher sind als jetzt von den Jungs, die gerade von unten kommen. Hey Mate,
das ist schon geil. Wir sitzen hier tatsächlich in so einer Box auf der Driving Range und gucken so raus, und man sieht uns nicht sofort. Also wenn man bei uns vorbeiläuft, dann sind wir so im Augenwinkel plötzlich erkennbar. Und schon lustig, wie die Leute vorbeilaufen, um sich einzuspielen. Also hey Mate, cheers buddy. So, schön.
Aber es ist ein wahnsinnig, um das so ein bisschen abzuschließen, es ist ein wahnsinnig spannendes Pflaster hier, weil du siehst hier wirklich Leute, die in ein paar Jahren richtig viel reißen können in der Welt des Golfs, und dann andere Haudegen, die, ich sage jetzt mal, vielleicht so ein bisschen dem Ende ihrer Glanzzeit entgegensteuern, und das trifft sich alles eben hier, und gut, Golf spielen können die, das sieht man ja auch an den Scores.
Ja, definitiv. Also das lohnt sich auch wirklich, sich die Challenge Tour anzugucken. Das ist sehr, sehr gutes Golf. Übrigens, an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz kurz entschuldigen. Haben ganz viele geschrieben, dass wir in der Pro-Am-Folge am Mittwoch, da habe ich ja gesagt, wer nicht schon alles hier aufgeteet hat, 2021 war da das Beispiel aus deutschsprachiger Sicht, Yannick Paul, der letztes Jahr fast im Ryder Cup mit im Team Europe gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, dass 2021 auch ein gewisser Matti Schmidt hier im Feld war. Und dass der jetzt regelmäßig auf der USPGA Tour spielt. Natürlich weiß ich, dass er dieses Jahr auch für Deutschland bei den Olympischen Spielen angetreten ist. Das habe ich leider nicht gesagt Folge.
Hast du wirklich die Frechheit besessen, das nicht zu erwähnen?
Ich habe es nicht erwähnt. Ich habe ehrlicherweise bei der Aufnahme nicht gleich dran gedacht. Es gab viele Nachrichten zu dem Thema. Entschuldigung, dass ich diesen Highlight, wie sagt man denn, dieses Highlight in seiner Karriere etwas verschluckt habe. Es kommt nie wieder vor. Aber es ist ja gut, wenn man uns aufmerksam zuhört, dann kriegt man auch mit, was man vielleicht vergessen hat, zu erzählen. Das Lustige ist übrigens auch hier auf der Driving Range im Wittelsbacher Golfclub, die Spieler und die Caddies kennen Bernd und begrüßen ihn mit großer Freude und dann wird auch viel gequatscht. Ich kenne eher so das Personal der Driving Range, weil hier gibt es auch lecker Bierchen. Ja. Also wenn man hier nicht aufpasst, hat man relativ schnell ein kaltes Tegernseher in der Hand.
Und Tegernseher,
weil man ein gern gesehener Gast ist.
Tegernseher ist ja auch jetzt nicht das schlechteste Bier.
Es ist ein sehr gutes Bier.
Und wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir das sagen. Es ist einfach so.
Es ist einfach so. Liebe Tegernseher Brauerei, ihr könnt euch gerne melden. Wir machen auch Barter-Deals in dem Zusammenhang. Ein Fass in der Woche dürfte reichen. Na, ist echt schön. Genau, also heute der Freitag, spannender Tag. Wir haben auch mit Flo vorhin schon lange gesprochen. Der macht ja diese Woche tatsächlich auch Caddy. Für einen, der erst seit 3 Wochen Profi ist, spannende Herausforderung. Ich habe gestern den jungen Mann auf der Driving Range hier auch beautachtet. Der haut Bälle, da hast du das Gefühl, okay.
Kommen die
irgendwann wieder runter? Das ist so unglaublich. Aber aller Anfang ist schwer. Es ist sein erstes Profiturnier, 7 über am ersten Tag. Da muss heute dann, und wir gucken nachher nochmal auf die Ergebnisse, da muss dann heute ein bisschen was geht, um ins Wochenende zu kommen.
Man darf sagen, er braucht er braucht ein großes Wunder heute. Ich glaube, Platzrekord ist 8 unter und den müsste er
und
ziemlich genau
er
einstellen, um überhaupt den Cut zu machen. Aber ja, es ist so.
Weißt du noch dein erstes Turnier als Profi?
Ja, ich weiß es noch deswegen, weil mein erstes Profiturnier war in Hamburg EPD-Tour. Und ich weiß es deswegen so genau, weil mein erstes Profiturnier war, glaube ich, das letzte Turnier von Martin Keimer auf der EPD-Tour damals. Da hat er quasi an dem Moment dann den Schritt in die nächste Liga gemacht und deswegen war das, glaube ich, so ein Turnier, das sich da überschnitten hatte. Das war in Hamburg, ich glaube Hamburg-Pinneberg, 2006, irgendwann August.
Okay, ja. Kurz nach der WM im eigenen Land.
Genau.
Das ist das Einzige, was ich mit 2006 kurz, immer in Verbindung bringen
werde. Kurz nach meinem Abitur auch.
Oh wow. Und Cut geschafft oder so? Oder wie war das?
Ich glaube, ich habe sogar einen Cut gemacht. Ja. Und ich hab locker 223 Euro verdient. In der Woche.
Auch du hattest eine großartige Zukunft hinter dir.
Ich hatte eine großartige Zukunft hinter mir, da kannst du sicher sein. Ja.
Tee Time, der Golf-Podcast.
So und zack, so schnell geht es in dem Podcast, haben wir schon die Szenerie gewechselt. Laufen jetzt durch die Public Area im Wittelsbacher Golfclub bei der Big Green Egg German Challenge powered by VCG. Also um euch mal mitzunehmen, in der Mitte steht ein wunderschöner, der schönste Bierwagen der Welt. In knackigem Blau gehalten, in Tegernseer Blau. Also da müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Dann gleich auf der linken Seite ein schöner Adidas-Shop. Da könnt ihr tolle Sachen kaufen. Dann Heller, Suppen, Soßen, Bouillons, Essig, Gewürze, Öl. Toll. Also hier kann man auch richtig shoppen am Wochenende. Dann kommt die Media Area. Dann kommt Nespresso, Kaffee ohne Ende und dann lecker gegrilltes. Wollen wir mal zu meinem Lieblingsstand gehen, zu Big Green Egg?
Ach, ist das dein Lieblingsstand? Hätte ich gar nicht gedacht.
Doch, da habe ich Gerüchte gehört, dass es lecker Pinsa heute gibt. Ah, die haben schon wieder Medien bei sich. Medien, Medien, Medien. Das ist schon wieder so die Hölle los.
Dass ich nicht in Medien arbeite.
Ja. Hier.
Pinsa ist lecker.
Das ist so typisch Bernd Ritthammer. Nicht Hallo sagen, sondern gleich einfach essen.
Weil dann kann keiner mehr was machen. Die denken sich alle ihren Teil, aber ist mir egal.
Ja, das stimmt. Dann nehme ich mir auch so ein Ding. Lecker Pinsa vom Big Green Egg. Lecker.
Du hast ja auch ein Big Green Egg daheim. Mhm. Du hast mir ja vorhin schon dein Lieblingsgewürz gezeigt, weil die Jungs machen ja auch ziemlich viele Gewürze. 17 Stück gibt es anscheinend.
Ja. Das Geilste ist Pfeffer mit Zitrone drin. Nur einmal gut.
Wäre ich auch nicht drauf gekommen.
Ja, kannst mal sehen. No. Also, Big Green Egg Stand ist da. Dann gibt es die Fredesteinbühne. Da moderiere ich ganz gerne. Mhm. Das ist immer beim Golfturnier so, wenn man mit Bernd Ritthammer durch die Gegend rennt, dann verliert man ihn immer an Leute, die Hallo sagen wollen. Das ist einfach so. So, Leute, ein bisschen konfus in dieser Folge, aber es macht ja nichts.
Ich muss dir dazu sagen, der Big Green Egg Stand hier in der Public Area ist ungefähr 8 Meter weg vom Grünrand des Grün 18. Also wir standen auch gerade schon drin und haben uns bei ganz normaler Lautstärke unterhalten vorhin. Und hinter uns hat 3 Meter entfernt, wollte ein Profi aufs Grün chippen und hat uns etwas verächtlich angeschaut, zu Recht. Weil wir haben es überhaupt nicht gecheckt, wie nah wir dran sind.
Und jetzt Highlight zum Wochenende sehe ich jetzt gerade erst neu neben dem Big Green Egg Stand, der Stand der Weinfreunde. Und lest doch bitte mal vor, was auf diesen schönen Kühlern steht.
Miraval.
Weißt du, was Miraval ist?
Ich müsste es wissen, tu es nicht.
Also ich glaube, es gehört Ihnen noch, aber ich glaube, Sie wollten es auch verkaufen. Der Rosé ist der Rosé von Angelina Jolie und Brad Pitt.
Nein.
Doch.
Nein.
Und es ging Gerüchte rum, dass die beiden degustieren werden hier am Wochenende und den Weinausschank übernehmen in ihrem eigenen Zelt von Miraval. Bei den Weinfreunden.
Das, ich schätze stark, dass das passieren wird auch.
Ja. Ja. Also, es könnte sich unter Umständen, es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass das passiert, sich lohnen, hier zum Wittelsbacher Golfclub rauszukommen, zu Big Green Egg German Challenge, powered bei VCG.
Tea Time.
Sehr gut. Knie beugen. Und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte.
Der Golf-Podcast.
Ja, das war tatsächlich eine Achterbahn der Gefühle. Also von Eagle angechippt an der 1 bis Bogey, Doppelbogey, wo wirklich so ein bisschen auch einfach ein taktischer Fehler drin war, den man so nicht machen muss. Bin am Ende froh, dass ich mit einer minus 3 für heute reingekommen bin und es am Ende noch ein persönliches Abschluss war.
Flo ist da.
Hallo.
Zweiter Tag Caddy, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt müssen wir mal so langsam mal gucken, wer von den Deutschen oder überhaupt aus deutschsprachiger Sicht ins Wochenende gekommen ist. Reden wir mal kurz über den gerade gehört, über den Grad, du lieber Himmel, über den gerade gehörten
so spät ist
Altmeister.
Es doch noch gar nicht.
Ich habe noch keinen Alkohol getrunken. Alan John, 13 Plätze nach vorne gearbeitet, aktuell auf der 21, heute eine minus 3, eine Rollercoaster-Fahrt, hat er gerade selber erzählt. Also so einen Scheiß will er morgen nicht nochmal erleben. Aber wie lange ist der Typ jetzt schon am Start?
Also
Altmeister ist nicht untertrieben.
Also ich kenne ihn seit 2004. In dem Jahr ist er gemeinsam mit einem der Veranstalter der DGS, Christian Schunk, zu uns nach St. Leon Roth gekommen. Also das sind jetzt schon so ein paar Jahrzehnte. Ja. Und er ist so um 2010 zum ersten Mal Pro geworden. Hat sich dann auch über die Pro-Golf-Tour in Richtung Challenge-Tour hochgespielt, also war ziemlich gut. Ja, hat da auch ein Top-5-Ergebnis gehabt auf der Pro-Golf-Tour. Hat dann dort ein paar Jährchen gespielt und irgendwann hat er gesagt, so, das war's. Ja, bin fertig, hat sich reamateurisieren lassen, ist nach St. Leon Roth gegangen, hat da für die Mannschaft gespielt, hat eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann. Dann das berühmte Jahr, als er Zweiter wurde, in dem Jahr vor Bernd Ritthammer bei der Porsche
European
Open. Genau. Und als Amateur.
Und dann hat die Droge gleich wieder zugeschlagen.
Und dann hat er gesagt, blöd, dass ich jetzt quasi die 150.000 Euro oder 200.000 Euro, was auch immer das war, für den zweiten Platz nicht einsacken konnte. Aber jetzt lege ich nochmal los. Ist also Pro geworden am Anfang für St. Leon Roth oder da in diesem ganzen St. Leon Roth-Konglomerat zusammen. Jetzt bei seinem ehemaligen Golfclub unterwegs in Heddesheim, die in der zweiten Liga spielen. Und natürlich auch hier wieder bei den Profis.
Bester Deutscher ist er nicht, aber man muss mal die herausragende Leistung einfach mal loben. Tom Büschkes lesen wir da.
Ich muss dir sagen, bis Anfang des Jahres hätte ich auch nicht gewusst, wer das ist. Der kommt aus den USA, hat dort wie viele ein College-Studium beendet und haut den Ball eigentlich gar nicht weit. Also ich habe mit dem Probe, wirklich, und ich habe mit dem Proberunde gespielt, also nicht ich, sondern der Yannick Köhnen, weil die beiden kennen sich ja nicht ganz gut. Das ist ein Spieler, den ich betreuen darf. Der Büschkes ist normalerweise auf der Pro-Golf-Tour unterwegs.
Ja.
Und es ist ein Spieler, das kann man auch so sagen, weil so frotzeln wir immer die ganze Zeit. Er spielt eigentlich Schubser-Golf. Der Drive geht
das
irgendwie.
Das nennst du Schubser-Golf?
Das ist Schubser-Golf. Der haut seinen Drive 220, 230, irgend sowas.
Ach süß.
Ja, und dann rollt er halt irgendwie so ein bisschen aus. Ja, und dann dort, wo er halt liegt, dann schubst er halt den nächsten in Richtung Grün. Da kommt er dann vor dem Grün rauf und rollt dann irgendwie drauf. Ja, und der war auch die erste Hälfte des Jahres außer Gefecht gesetzt. Der hat eigentlich die erste Hälfte des Jahres gar nicht gespielt, weil er Verletzung hatte. So, und jetzt spielt er hier ganz groß auf und es wundert mich auch nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ist so seine Spielanlage. Der kann dir Briefmarken abschießen. Der ist so genau, der haut halt nirgends hin, ja, aber der ist extrem genau und das ist das, was du hier auf dieser Anlage brauchst.
Auf dem geteilten zweiten Platz ein gewisser David Horsey.
Oh ja, okay, den müssten wir eigentlich alle kennen.
Viermal auf der DP World Tour oder damals auf der European Tour gewonnen. 2010 die BMW International Open, 2011 die Hassan Dö Golf Trophy, 2014 die Russian Open. Mann, das kann ich mir gar nicht mehr erinnern.
Ja, natürlich. Damals haben wir immer schön chillig in Moskau gespielt.
Chillig, okay, cool. Und 2015 der letzte Sieg mit der Made in Denmark.
Ja.
So, also ein bekannter Name, Profi seit 2007, könnte morgen... Finde ich, ich schreibe den mal auf die Liste, ist für mich so einer der Favoriten. Kommt da so ein bisschen auch die, dass er so lange dabei ist, seine Erfahrung mit ins Spiel oder ist es eigentlich wurscht?
Nee, definitiv. Das ist ganz, ganz wichtig, die Erfahrung. Einfach zu wissen, was sind so die eigenen Tendenzen unter Druck. Zu wissen, wie sich so ein Scoreboard entwickeln kann.
Ja.
Ja. Zu wissen, was man selber kann, was man schon selber alles unter solchen Situationen gemacht hat. Und das gibt einem halt dann eine gewisse Ruhe, weil man weiß jetzt, natürlich, wir alle haben keine Glaskugel, wo wir reinschauen und wissen, okay, das wird garantiert schön passieren. Aber er hat das alles schon mal erlebt und kann so ein bisschen antizipieren, was passieren könnte und kann deswegen etwas routinierter, etwas ruhiger in diese Löcher, in diese Runden reinstarten.
Also gucken wir mal aus deutschsprachiger Sicht, wer denn da am Wochenende im Wittelsbacher Golfclub aufziehen wird. Tom Büschkes haben wir gerade schon gesagt. Dann aus Österreich Maximilian Steinlechner, Alan Yon.
Überragend,
das finde ich so geil. Gestern eine 71, heute eine 69. Da sind wir mal gespannt, was da morgen so alles noch passiert. Dann Linus Lang. Gestern eine 72, heute eine überragende 69, ist auch im Wochenende.
Stark.
Karl Siemens?
Auch sehr stark, 71-70, zwei solide Runden, wird hier betreut von Marco Schmuck, der inzwischen einige Spieler hat auf der Profitour und der sich jetzt auch etwas mehr den Profis widmen möchte. Also den werden wir jetzt dann öfters hier draußen sehen.
Aus St. Leon Roth kennen wir. Niklas Staub hat es auch ins Wochenende geschafft, obwohl er heute und gestern eine 71 gespielt. Und Tim Tillmans.
Der hatte eine kleine Up-and-Down-Runde heute. Also gestern, das war echt ordentlich, hat echt gut gespielt. Heute ähnlich solide losgelegt, vor allem vom Abschlag war er echt gut. Dann hier und da mal ein kleines Fauxpas, das er aber dann wiederum extrem gut gerettet hat. Ich meine, dass er zweimal ins Ausgehauen hat oder einmal ins Ausgehauen hat, ein, zweimal auch ins Wasserhindernis, aber hat dann jedes Mal den Kopf aus der Schlinge gezogen und sich dann mit einer 73 okay ins Wochenende gespielt.
Leon Breimer gestern eine 76, da hat er wahrscheinlich gedacht, oh, aber hat dann heute richtig losgelegt, mit einer 67 sich auch ins Wochenende gespielt. Jonas Baumgartner ist im Wochenende und Philipp Masionga, genau.
Aus Augsburg, also auch nicht weit weg von hier.
Super, also es sind im Cut ein paar Unbekannte,
ja.
Aber irgendwie ist das ja, das ist die Challenge-Tour.
Genau, aber das ist ja auch das, was wir hier haben wollen.
Ja.
Also jetzt nicht, dass die Bekannten nicht cutten, ja, verstehe mich nicht falsch, aber dazu ist ja dieses Turnier da, dass eben solche Leute, die normalerweise nicht auf der Challenge-Tour unterwegs sind, die normalerweise nicht auf der DP World Tour unterwegs sind, die vielleicht auch noch gar nicht so wirklich Profi geworden sind, dass die Möglichkeit haben, hier mal mitzuspielen und auch mal so abgleichen können. Weißt ja. Du, so, hey, was können die, was können ich? Ich hatte ein Gespräch mit Martin Oppmeier, jetzt auf dem Weg zum Parkplatz, er hat einen Cut verpasst. Aber er hat gesagt, für ihn hat diese Woche sau viel gebracht, weil er hat in einem Flight gespielt mit jemandem, der 5 oder 4 untergespielt hat. Und er hat gesagt, dieser direkte Vergleich, was ich kann, was der kann, was so die Unterschiede sind, motiviert ihn, inspiriert ihn und gibt ihm Ideen, was er jetzt so machen muss, wo er einfach besser werden muss.
Auch du hattest 2 Tage als Caddy zu tun, das war ja auch eine Herausforderung.
Das ist richtig.
Dein Spieler hat sein erstes Profiturnier gespielt.
Korrekt. Und direkt auf der Challenge Tour. Jetzt nicht irgendwie so, ich fange mal so ganz chillig irgendwo an, keine Ahnung, dritte Liga oder High Five oder hast du gehört, sondern ich lege direkt mal zu Hause im eigenen Golfclub, wo er seinen Großteil seines Lebens, seiner Golferkarriere verbracht hat, spielend genauso wie trainierend. Und als erstes Turnier dann direkt hier auf der Challenge Tour.
Ich habe mit Bernd Anfang der Folge schon mal ganz kurz drüber gesprochen, Nico Lang.
Ja.
Wir haben vorhin ihn gefragt und er hat gesagt, naja, eigentlich war das ein Turnier, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich ihn gefragt habe, was macht es aus, wenn du dein allererstes Profiturnier spielst? Also ich wäre wahrscheinlich so nervös gewesen und wäre einfach umgefallen, weil ich stelle mir das halt so ein bisschen schon so vor, wie du startest in ein Leben, was du dir immer vorgestellt hast, also geht es jetzt tatsächlich auch um was, also ist auch das mit dem Preisgeld plötzlich ein Thema, du bist nicht mehr im Amateurstatus, sondern du bist Profi.
Ja.
Dann auch noch zu Hause, in deinem Club. Mutter ist mitgelaufen, Vater ist mitgelaufen, Schwester ist mitgelaufen, der ganze Laden ist mitgelaufen. Und dann, bitteschön, Challenge Tour, here we go.
Genau, und das ist natürlich erstmal eine Herausforderung. Ich finde, er hat es soweit eigentlich ganz gut gelöst. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Also er ist 24 Jahre alt. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ein 17-Jähriger auf der Challenge Tour auftritt. Ja. Er ist 24 Jahre alt, hat drüben auf dem College einiges erlebt, hat da auch Hochklasse gespielt, ist bei vielen Tourturnieren immer dabei, wenn irgendwelche Spieler aus Illinois dort mitspielen. Also es ist jetzt nichts, was komplett unbekannt ist. Aber klar, es macht einen Unterschied, ob ich nebendran laufe mit einem Wasser in der Hand oder ob ich selber spiele.
Klar.
Ja. Und ich finde, das hat er eigentlich von der Art und Weise, wie er sich gegeben hat, gut gelöst. Ich habe wenige Augen gesehen, die immer links und rechts gewandert sind. Wer ist da, was macht der, wie sehe ich dabei aus? Sondern er hat sich ordentlich auf sein Ding konzentriert. Und wir werden dann im Anschluss, also das haben wir gestern Abend schon gemacht, das werde ich dann auch heute noch mit ihm machen, so ein kleines Debriefing machen, wo ich ihm dann anbiete, dass ich meine 2 Cent dazu gebe, was ich so gesehen habe.
Sehr gut, dann wird sich das bestimmt auch auszahlen und lohnen. Robin Williams führt nach den ersten beiden Tagen. Der Score liegt bei -11. Was wird der Siegerscore sein am Sonntag? Was glaubst du?
Ja, also wir hatten schon ein paar Situationen, wo man mit relativ tiefen Scores ins Wochenende reingegangen sind, aber dann hat es sich nicht so weiterentwickelt. Wenn man sich die Scores jetzt anschaut, direkt dahinter sind ja auch nochmal 3 Spieler mit -10.
Ja.
Könnte man ja fast meinen, naja, einer von denen wird schon die -20 knacken. Ja, das wird aber nicht der Fall sein. Also wir werden schon bei einem etwas höheren Siegscore rauskommen als in den letzten Jahren. Ich sage -18.
Gut, schreiben wir mal auf. Beobachten wir. Das war die Cut-Folge. Klingt eigentlich ein bisschen aggressiv.
Schon, oder? The Cut.
The Cut-Folge.
Tea Time, The Cut.
The Cut. Für den Freitag. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr am Wochenende mal rauskommt. Es lohnt sich wirklich. Ich habe heute den Stand von Miraval schon angepriesen in dieser Folge. Da werde ich jetzt hingehen. Heute Abend ist Players Party, by the way.
Ja.
Ich habe irgendwie wieder verpennt, dass bayerische Tracht angesagt ist. Hast du deinen Dirndl dabei?
Na, so halb.
Ich sehe aber schon, wenn ich hier von der Terrasse runtergucke, es haben einige nicht das Dirndl dabei. Von daher gesehen fallen wir gar nicht so negativ.
Genial. Dann können wir da jetzt gleich runtergehen.
Bilder, Videos, Spare Ribs und alles, was so sonst noch heute Abend vor unsere Flinte läuft, seht ihr dann auf unserem Instagram-Kanal, den ihr natürlich auch nutzen könnt, um uns zu schreiben, falls wir für euch hier irgendwas rausfinden sollen oder falls ihr irgendwelche Fragen habt. Sonntagabend kommt dann die Finalfolge und dann können wir jetzt schon sagen, bereiten wir uns natürlich ab der kommenden Woche auf das Turnier der Damen vor. Sagt man eigentlich Turnier? Ist das ein Turnier?
Nee, eigentlich nicht. Naja, eigentlich ist es also die Länderkampf. Jure, die Jure kann man ja schon sagen, es ist ein Turnier mit ein paar...
Der Kontinentenkampf.
Mit wenigeren Teilnehmerinnen als sonst.
Ja.
Ja. Aber du hast es schon richtig bezeichnet. Das ist der...
Da treffen sich ganz gute Spielerinnen und spielen...
Genau, da treffen sich 24 einigermaßen kompetente Spielerinnen. Und die spielen halt dann mal ein bisschen Vierer da, mal ein bisschen Vierer dort. Und am letzten Tag wird nochmal ein bisschen Einzel gespielt. Vom 13. bis zum 15. September.
See.
Und zwar in Virginia.
See.
Dort wird nämlich gespielt der Solheim Cup. Und den haben nämlich die Europäerinnen im letzten Jahr gehalten.
Das ist so ein bisschen ungewohnt, dass das jetzt, das ist aber noch Corona-Rhythmus, ne? Warum wir jetzt Jahr auf Jahr
das hat damit zu tun,
dass wir im anderen Jahr als der Ryder Cup stattfinden müssen.
Richtig, genau. Ja. Das muss in einem anderen Jahr wie der Ryder Cup stattfinden und den Herren hat man da den Vorzug gegeben,
natürlich,
damit sie nicht ins olympische Jahr reinfallen.
Ach so.
Und deswegen machen jetzt die Damen direkt im Jahr drauf nochmal.
Ach, dieser Golfsport, Männer und Frauen, das ist alles so. Ne, naja. In diesem Sinne, macht es gut, bis übermorgen und auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.